SWR 2 Tandem.
Die Hauptperson der folgenden Sendung tut nichts Böses. Zumindest aus unserer westlichen Weltsicht betrachtet. Ayşe Acinikli ist Anfang 30, hat mit Erfolg Jura studiert und sich auf politische Strafverfahren spezialisiert. Doch in der immer autokratischer regierten Türkei des Präsidenten Erdogan genügt das schon, um ins Visier der Staatsmacht zu geraten. Acıniklis Mandanten sind vor allem Frauen und Studenten, die verdächtigt werden, der PKK anzugehören. Mehrmals saß die junge Anwältin selbst in Haft. Seit dem Putschversuch im Jahr 2016 hat sich die Lage weiter verschlechtert. Die Türkei, in der sie eingesperrt wurde, und die Türkei, in die sie wieder entlassen wurde, seien zwei verschiedene Länder, sagt Ayşe. Dennoch will sie ihr Engagement nicht aufgeben und sich weiter für Menschenrechte engagieren. Julia Amberger hat Ayşe Acinikli in ihrem Alltag begleitet. Die Türkei ist meine Kampfzone. Eine Anwältin im Ausnahmezustand, heißt ihre Sendung.
Der Justizpalast von Istanbul ist ein riesiger Rundbau mit Glasfassade. Vom 7. Stock aus hat man einen guten Blick über die Stadt. Der massive Marmorboden ist frisch geputzt, als wolle er die katastrophale Situation, in der die türkische Justiz gerade feststeckt, beschönigen. Ayşe Acinikli betritt das Anwaltszimmer. Acinikli ist eine international bekannte Anwältin. Zu ihren Mandanten gehören hohe Politiker der pro-kurdischen Partei HDP. Sie ist Anfang 30, trägt hüftlange, zerzauste Haare, die rot gefärbt sind, und eine eckige Brille auf der Nase. Sie nickt kurz zu drei Männern mit gegelten Haaren und polierten Lederschuhen hinüber, die sich links über einen Computer beugen. Greift nach einer Anwaltsrobe rechts hinter einem Tresen, schlüpft hinein und eilt auf den Flur hinaus. Sie ist spät dran. Die Verhandlung, die sie gleich besuchen will, hat schon begonnen.
One of my friends' case, but we were going to support her.
Das Mandat für diesen Fall hat eigentlich eine Freundin von mir. Ich bin gekommen, um die Verhandlungen zu überwachen und Druck auf den Richter aufzubauen. Nicht nur ich. Wir sind eine ganze Gruppe von Anwältinnen und unterstützen uns gegenseitig.
Draußen auf dem Gang drängeln sich an die 20 Menschen vor einem Drehkreuz, das den Durchgang zu dem Gerichtssaal versperrt, in den Ayşe will. Ein Mann rüttelt daran und redet auf einen Wachmann ein. Drinnen im Saal rekonstruieren gerade Richter und Anwälte den Tod einer jungen Frau. Ein Polizist hat sie bei einer Hausdurchsuchung erschossen. Die Menschen vor dem Saal sind Freunde und Angehörige der Toten, aber sie dürfen nicht hinein. Auch Journalisten ist der Zutritt versperrt. Acinikli zeigt ihren Anwaltsausweis vor und drängelt sich durch die Menge hindurch. Ihre Welt besteht aus Gefängnissen, Polizeistationen und Gerichtssälen, in denen sie oft übernachtet, den Kopf in ihre Hände gestützt, weil die Verhandlungen nicht enden wollen. Denn sie hat ein Anliegen, das sie antreibt.
Ich will wirklich an den Rechtsstaat glauben, auch wenn er in der Türkei nicht funktioniert. Aber ich will die Richter und die Gerichtshöfe dazu zwingen, eine Entscheidung nach rechtsstaatlichen Prinzipien zu treffen. Ans Gericht zu gehen, bedeutet für mich, für das Recht zu kämpfen.
In der Türkei sind kürzlich erneut 22 Anwälte festgenommen worden. Und die frei sind, können ihren Beruf nicht mehr ordnungsgemäß ausüben. Im Ausnahmezustand gibt es kein Anwaltsgeheimnis mehr und an den Gerichten herrscht ein Klima der Angst. Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Drittel aller Staatsanwälte und Richter verhaftet. Ayşe war selbst mehrere Monate in Haft. Der Anwaltsverein, den sie mitbegründet hat, wurde verboten. Gegen sie wird weiter ermittelt. Sie darf das Land nicht verlassen. Jeden Moment könnte sie wieder eingesperrt werden. Was gibt ihr die Kraft, immer weiter zu arbeiten in einem Staat, der gerade dabei ist, sich in eine Diktatur zu verwandeln? Wann ist ihre Grenze erreicht? Ayşe Acinikli lebt auf einer dicht bebauten Anhöhe auf der europäischen Seite Istanbuls im Erdgeschoss eines Wohnblocks. Die Fenster im Wohnzimmer sind mit altmodischen Gardinen verhängt und mit Eisengittern verriegelt. Es ist stickig. An der Wand hängen eine E-Gitarre und eine Ukulele. Als sie aus dem Gefängnis freikam, ist sie hierher zu ihrem Freund gezogen, einem kurdischen Rocksänger. Gerade hat er gekocht. Reis mit geröstetem Hackfleisch, dazu Salat mit frischer Minze und Granatapfelsaft. Jetzt mischt er im Studio nebenan einen Song, während Ayşe in Fotoalben blättert, auf einem beige-braun gestreiften Sofa. Den ganzen Tag war sie am Gericht. Es ist schon fast Mitternacht, als sie anfängt, ihre Geschichte zu erzählen.
That's me, my brother and my sister.
Das bin ich. Meine Brüder, meine Schwestern.
Ayşe wurde 1986 in einem Dorf bei Karamanmaraş geboren, im Südosten der Türkei. An der Grenze zwischen den türkischen und den kurdischen Gebieten. 1978 brannten dort nationalistische Muslime die Häuser der alevitischen Minderheit ab, vergewaltigten die Frauen und mordeten ihre Nachbarn. Acıniklis Urgroßvater und Großonkel wurden getötet.
For that I grew up in a big horror because my mom, my dad.
Deshalb bin ich in großer Angst aufgewachsen. Ich ging in der Stadt zur Schule. Meine Eltern haben mich immer gewarnt: Sag bloß nicht, dass du Alevitin oder Kurdin bist. Halte deine Identität geheim, sonst tut man dir womöglich was an.
Don't tell that you are Alevi. Don't tell that you are Kurdish. Hide them. They can hurt you.
Ayşe ist fleißig in der Schule. Ihre Lehrerin erkennt ihr Talent, vor anderen zu sprechen und empfiehlt ihr, Jura zu studieren. Mit 18 Jahren zieht sie nach Istanbul. Damals hatte sie noch keine Ahnung, wie sehr die Stadt sie verändern würde.
I met here a lot of Kurdish people. At first I didn't notice that, but you are in university and you are seeing the problems. They advise you books, you advise them books and you are reading and
ich habe viele kurdische Freunde gefunden. Erst ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich bin an der Uni, werde mir der Probleme der Kurden bewusst. Ich empfehle meinen Freunden Bücher, sie empfehlen mir Bücher. Und dann gehe ich auf einmal zu politischen Versammlungen, diskutiere mit und habe eine politische Meinung und will für etwas kämpfen.
2011, als Ayşe gerade ihr Studium beendet und anfängt, in einer Kanzlei zu arbeiten, nehmen Polizisten hunderte Anhänger der pro-kurdischen Partei HDP fest. Acinikli hat zwar kein Mandat für die Betroffenen, aber sie fühlt sich verpflichtet, die Verhandlungen zu überwachen. Sie kündigt ihrem Arbeitgeber und konzentriert sich nun ganz auf politische Strafverfahren. Mit ihren Freunden gründet sie den Verein ÖHD, Anwälte für die Freiheit. Und seitdem hat sie eine Mission. Sie will den Rechtsstaat verteidigen.
Working on political cases, when you work about them, you had more pressure from the police, from the court.
Wenn man in politischen Strafverfahren arbeitet, ist man ständig unter Druck von der Polizei und von Staatsanwälten. Die nehmen jemanden fest, beschuldigen ihn wegen irgendwas. Als Anwalt versucht man, diese Person zu befreien. Und wenn es einem gelingt, wird man gehasst. Der Hass steht den Polizisten und Richtern regelrecht ins Gesicht geschrieben.
You can see the hate on their face.
Gehört dazu, denkt sich Ayşe. Als Anwältin in politischen Strafprozessen wird man eben gehasst, aber nicht verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schließlich keine Ahnung, dass die Beamten ihr Telefon schon seit Jahren abhörten und an der Akte Acinikli arbeiteten. Im März 2016, morgens um 5, ist es soweit. Polizisten durchsuchen ihre Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt lebt Ayşe noch mit ihrer Schwester in einer luftigen Dreizimmerwohnung. Nicht so beengt und finster wie hier bei ihrem Freund.
They searched everywhere. Even they looked
Sie haben alles durchsucht. Sogar in das Cello meiner Schwester haben sie hineingeschaut und es geschüttelt. Ehrlich gesagt verstehe ich das alles bis heute nicht. Ich bin Anwältin. Was soll ich denn bitte verstecken? Es ist doch alles ziemlich offen.
Die Polizei nimmt ihren Computer mit und die junge Anwältin. Aysche muss ins Gefängnis, weil sie für einen Verein gearbeitet hat, der Angehörige von Inhaftierten betreut, weil sie Mandanten im Gefängnis besucht und mit ihnen telefoniert hat. Darüber schüttelt sie heute noch den Kopf.
The reason is doing my job.
Der Grund dafür ist, dass ich meinen Job mache, dass ich vielleicht eine gute Anwältin bin, dass ich meine Mandanten zu oft besuche und politische Fälle annehme.
Ihre Festnahme spricht sich herum. Auch im Ausland. Aysche zieht zwei Plastiktüten unter dem Sofa hervor. Sie sind vollgestopft mit Postkarten und Briefen. Die haben Anwälte aus der ganzen Welt zu ihr ins Gefängnis geschickt.
Die hier ist aus Portugal.
This is from France.
Die aus Frankreich. Wie man sieht, habe ich viele Karten mit Eiffeltürmen darauf bekommen. Und sogar eine aus Haiti. Die ist aus Genf. Ah, London.
It's really strange. And Geneva. Ah, London.
All das ereignet sich noch vor dem 15. Juli 2016. Während des Putschversuchs sitzt Aysche im Gefängnis. Nach insgesamt 5 Monaten kommt sie frei. Man könnte jetzt denken, das Schlimmste sei überstanden, doch so ist es nicht.
Being a lawyer isn't a big thing anymore.
Anwältin zu sein bedeutet inzwischen nichts mehr.
Die Notstandsdekrete, mit denen Präsident Erdogan regiert, machen ihr das Arbeiten beinahe unmöglich. Die Polizei darf nun auf eigene Faust Menschen festnehmen und festhalten. Ihre Mandanten im Gefängnis darf Aysche nur 1 Stunde pro Woche besuchen. Die Gespräche werden aufgezeichnet, Notizen sind nicht erlaubt. Und wenn es dann zur Gerichtsverhandlung kommt,
das ist wirklich komisch. Du sprichst mit den Staatsanwälten, den Richtern, und manchmal blickst du dabei in leere Augen. Als Richter braucht man Erfahrung. Das Recht funktioniert ja nicht wie im Buch.
Erdogan hat 1/3 aller Staatsanwälte und Richter wegen Terrorverdachts entlassen und die Stellen mit Hochschulabgängern besetzt, ohne Referendariat.
If you go a crime a court, there is 3 judges and 1 prosecutor.
Das Strafgericht besteht aus 3 Richtern und einem Staatsanwalt. Ein Richter ist der Präsident des Gerichts. Meist ist das der Älteste mit der längsten Erfahrung. Die anderen sind wie Kinder. Sie machen alles, was der Präsident sagt. Aber jeder Fall muss diskutiert werden. Man muss über die Beweislage sprechen, mit unterschiedlichen Augen darauf blicken. Zurzeit entscheidet der Präsident praktisch alleine.
But in that case, what president thinks, that's decision.
Seitdem das türkische Volk für eine neue Verfassung gestimmt hat, ist der Druck auf die Gerichte und auf die Anwälte in der Türkei gestiegen. Deshalb suchen viele nun im Ausland nach Verbündeten. Das Foyer im 11. Stock eines Neubaus, dem Sitz des türkischen Anwaltsvereins, präsentiert sich so, wie sich der Verein sieht, europäisch und modern. Die Glasfront gibt den Blick frei über die Lichter von Ankara. Die Dinnertafel ist gedeckt. An diesem Abend hat der Präsident des türkischen Anwaltsvereins Metin Fesioğlu den Präsidenten des deutschen Anwaltsvereins Ulrich Schellenberg zu Gast. Er hofft auf Unterstützung von den deutschen Kollegen.
After the removal of around 4000 judges and prosecutors.
Die Situation der türkischen Justiz ist katastrophal. Nach dem Putschversuch wurden über 4000 Richter und Staatsanwälte aus ihren Ämtern verdrängt. Es gibt bei weitem nicht genügend Leute, die sie hätten ersetzen können. Derzeit herrscht ein solcher Mangel an Richtern, dass Leute nach einem Crashkurs ins Amt gehoben werden. Viele von denen sind total überfordert.
Der türkische Anwaltsverein ist eines der stärksten Bollwerke gegen die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Allen voran Fesioğlu, ein nicht besonders großer, aber energischer Mann mit dichtem Haar.
Çok konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu...
Auf YouTube ist bis heute ein öffentlicher Schlagabtausch zu sehen, den er sich 2014 mit dem Präsidenten geleistet hat. Die Sendung, aufgezeichnet von dem türkischen Nachrichtensender NTV, wurde fast 100.000 Mal geklickt. Seitdem ist der 47-Jährige ein Star in der Türkei. Nach dem Dinner, weit nach Mitternacht, wirkt er immer noch hellwach und konzentriert.
The judicial system cannot be deemed reliable.
Die Judikative in der Türkei ist nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Nach dem Putschversuch wurden alle Richter und Staatsanwälte entfernt, die auch nur ansatzweise den vermeintlichen Putschisten, der Gülen-Bewegung, nahestanden. Sie wurden in Massenprozessen verurteilt. Dieser Schock, diese Angst, das wirkt bis heute nach. Die Richter und Staatsanwälte, die geblieben sind, trauen sich nicht, Entscheidungen zu treffen, die der Regierung missfallen könnten.
Authority is somehow interested with.
Fesioğlu kritisiert nicht nur das Justizsystem. Er ist auch der Meinung, dass die Regeln des Ausnahmezustands die Verfassung verletzen. Zahlreiche Anwälte im Verein haben deshalb Klage beim Verfassungsgericht eingereicht, ohne Erfolg. Das Gericht will sich nicht mit den Klagen befassen. Doch solange es einen Antrag nicht explizit ablehnt, kann keiner der Kläger vor den Europäischen Menschengerichtshof ziehen. Die Justiz ist blockiert.
Wir sollten von dem lernen, was 1930 in Deutschland passiert ist. Wir müssen die Weimarer Verfassung unter die Lupe nehmen und die, die die Demokratie genutzt haben, um sie abzuschaffen.
Ayşe fühlt sich inzwischen wie in einem Dauerkampfmodus gegen ein ganzes System. Von morgens bis abends. Das muss sie abreagieren. Dann schüttelt sie in Discos ihre Haare zu Metal-Musik, lacht die Wut aus sich heraus bei Comedy-Serien wie How I Met Your Mother und fällt irgendwann todmüde ins Bett. An diesem Abend trinkt sie Bier in einer Bar am Taxiplatz. Von der Dachterrasse aus hat man einen Blick über ein Hochhäusermeer, das sich über die Hügel von Istanbul ausbreitet. Hier trifft sie Saria, Ende 20, eine Freundin, deren Vater sie mehrere Jahre lang vertreten hat.
Her father was arrested from the KJK operation in Istanbul, and that time I was their lawyer.
Ihr Vater wurde während des Ausnahmezustands 2012 in Istanbul festgenommen. Ich war seine Anwältin.
Sarias Vater wurde beschuldigt, für die militante PKK statt für die gemäßigte HDP zu arbeiten und war 2 Jahre lang inhaftiert. 2014 wurde er entlassen.
Er ging wieder in die Politik, kandidierte für die HDP in Karamanmaraş. Ende Juni des vergangenen Jahres ist er dann nach Deutschland gereist. Er wollte da Verwandte besuchen. Eigentlich wollte er am 30. Juli zurückkommen. Aber als das Militär am 15. Juli putschte, wurden die Grenzen geschlossen. Sayas Vater wartete und wartete. Er wollte zurückkommen, aber nur, wenn sich die Situation hier in der Türkei verbessert. Denn alle Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sind jetzt in Haft, sogar ihre Ehepartner.
Als der Ausnahmezustand zum dritten Mal verlängert wurde, stellte Sarias Vater in Deutschland Antrag auf Asyl. Ayşe hilft Saria nun dabei, Unterlagen für den Antrag zu sammeln. Im Moment arbeitet Ayşe an rund 25 Fällen. Nicht alle sind politisch. Sie verteidigt auch Frauen, die Gewalt erfahren haben, und hat eine Plattform gegründet, an die sich diese Frauen wenden können.
Vor dem Putschversuch habe ich mit Frauenorganisationen zusammengearbeitet. Im Ausnahmezustand wurden viele von ihnen geschlossen. Deshalb haben wir, andere Anwältinnen und ich, jetzt eine Plattform gegründet. Frauen, deren Rechte beschnitten wurden, können uns darüber kontaktieren. An manchen Fällen arbeite ich alleine, manche übernehmen wir zusammen. Es geht um sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, häusliche Gewalt. Immer wieder werden Frauen in der Türkei von ihren Männern, Brüdern oder von ihrem Vater getötet. Wir übernehmen auch Fälle von Homosexuellen, Männer, die von ihrem Vater getötet wurden.
Aishas Job belastet sie, aber er gibt ihr zugleich die Kraft, weiterzumachen.
In einem meiner Fälle geht es um einen Jungen, der ist absolut unschuldig und er sitzt im Gefängnis. Ich versuche, ihn zu verteidigen und habe schon meine Freunde gefragt, ob ich vielleicht ein Detail übersehen habe, aber sie haben auch nichts bemerkt. Dann habe ich ihn besucht. Sei nicht traurig, hat er gesagt. Ich weiß, wir können nichts tun, wir müssen warten. Er ist stark und akzeptiert die Situation. Das hat mich ermutigt.
Doch manchmal weiß sie im Moment selbst nicht mehr weiter, wenn sie nicht an den einzelnen Fall denkt, sondern darüber hinaus.
Meine Anwaltsfreundinnen und ich sind so emotional aufgeladen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Vor ein paar Tagen habe ich versucht zu erklären, warum ich immer weiterkämpfe. Weil wir keine Wahl haben. Das ist unser Leben. Wir haben keine Luft zum Atmen. Jeden Tag denken wir, jetzt sind wir am Gipfel angelangt. Es kann gar nicht schlimmer werden. Aber dann wird alles noch schlimmer. Man zwingt uns an unsere Grenzen. Die meisten Menschen haben ihre Hoffnung in dieses Land verloren. Als Anwältin bin ich selbstständig, aber wenn ich wieder eine Strafe bekomme, kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Wir haben keine Alternativen. Wir können nicht kochen, Schmuck basteln oder gärtnern. Und wir lachen immer noch in dieser Situation. Ich glaube, wir werden noch verrückt. Aber was sollen wir denn tun? Wir können doch kein anderes Leben führen.
In Momenten wie diesen träumt Aisha manchmal von einem friedlichen Kurdistan, in das sie auswandert, mit ihrem Freund und eine Familie gründet. Aber solange gegen sie ermittelt wird, darf sie die Türkei nicht verlassen.
I don't want to lose my country, my family, my mom, my dad.
Ich will mein Land nicht verlieren. Meine Familie, meine Mama, meinen Papa, meine Schwestern, mein Bruder, die leben alle hier. Die Türkei ist meine Kampfzone.
My area to fight.
Am nächsten Abend nimmt Aisha an einer Frauendemo teil. Es ist 20 Uhr, tausende Demonstrantinnen drängen auf den Taksimplatz und brüllen ihre Wut in die Finsternis. Auf sexuelle Gewalt, auf den Staatspräsidenten, auf die Willkür. Aisha bläst in eine Trillerpfeife, ihre Arme schneiden durch die Luft, ihr rotes Haar wippt im Takt mit, während sie skandiert:
No to harassment, no to being killed, no to dictatorship.
Die Demonstrantinnen, die sich an ihr vorbeidrängeln, strecken Fotos von Frauen in die Luft, die im Gefängnis sitzen, weil sie der PKK angehören sollen. Aisha kennt sie persönlich, sie verteidigt sie vor Gericht. Jeden Moment könnte sie selbst wieder auf der Anklagebank landen. Plötzlich wirkt sie nachdenklich.
Als ich zuletzt bei einer Frauendemo mitgelaufen bin, wurde ich eine Woche später festgenommen. Diese Demo erinnert mich daran. Damals war ich auch so wütend, aufgeregt und zugleich erfüllt, mich für mein Land und meine Leute engagieren zu können. Aber dann, mitten in der Frühe, kam auf einmal die Polizei und verhaftete mich. Das hier fühlt sich gerade sehr widersprüchlich für mich an, sehr zwiespältig.
Aisha zuckt mit den Schultern und zieht ihre Augenbrauen hoch.
Aber wenn ich ständig darüber nachdenke, kann ich mein Leben nicht mehr führen. Egal was passiert, ich werde immer für meine Rechte kämpfen und tun, was ich tun muss, was ich fühle, dass ich tun muss.
Sie hat noch viel zu tun in dieser Woche. Morgen früh will sie ihre Mandantinnen im Gefängnis besuchen.
Sie hörten: Die Türkei ist meine Kampfzone. Eine Anwältin im Ausnahmezustand. Eine Sendung von Julia Amberger.